Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Runner's World Podcast Folge Nummer 140. Ihr habt es im Titel schon gelesen, es geht heute um Kohlenhydrate. Die Frühjahrslaufsaison läuft ja auf Hochtouren. In der letzten Folge hatten wir uns ja schon mit dem Marathon befasst und was da so hinter den Kulissen passiert. Ihr seid also vielleicht sogar im Training für eine solche Veranstaltung und fragt euch, brauche ich sie wirklich? Die Gels, die Kohlenhydratgetränke, die Riegel und natürlich haben wir Antworten auf all diese Fragen. Die gibt's aber natürlich nicht hier im Intro, sondern in dieser Podcast-Folge. Mein Kollege hat dazu mit dem Experten Philipp Rauscher gesprochen. Der hat viel Expertise, unter anderem auch aus dem Langdistanz-Triathlon, wo man also richtig, richtig lange unterwegs ist und sich ganz ausgiebig Gedanken darüber machen muss, wie man sich da Energie zuführt. Aber natürlich gucken wir in diesem Podcast auch auf kürzere Distanzen. Gut. So kurz ist jetzt ein Marathon eigentlich auch nicht. Aber was ist zum Beispiel mit Distanzen, die kürzer sind als ein Marathon? Auch darum geht es jetzt und hier in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Ela Wildner und ich wünsche euch ganz viel Spaß und viele neue Erkenntnisse in dieser Podcast-Folge. Werbung. Wir hoffen natürlich, dass der Runner's World Podcast euch auch ein treuer Begleiter im Alltag ist. Gerade jetzt im Winter ist es natürlich aber auch wichtig, das Immunsystem zu unterstützen und vielleicht so eine kleine Gesundheitsroutine sich zuzulegen. Was dabei helfen kann? Die HSC Supershots, die wir euch hier einmal ans Herz legen möchten. Zum Beispiel die HSC Supershots in der Sorte Immun, die unterstützen eben das Immunsystem mit Vitamin D, C und Zink und können so dazu beitragen, dass ihr gut und gesund durch den Winter kommt. In einer Flasche habt ihr 5 Shots, das heißt, ihr könnt einfach aufdrehen, einschenken und schon genießen. Für mehr Infos oder wenn ihr die HSC Supershots selbst probieren möchtet, schaut mal in die Shownotes, da haben wir euch das Ganze verlinkt. Und darüber findet ihr auch noch die anderen leckeren Sorten Anti-Orks, Energie und Bauchgefühl. Werbung Ende.
Ja, Philipp, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit mir über das Thema Kohlenhydrate zu sprechen. Du selbst bist Ernährungsberater, Fitnesscoach und Buchautor. Und eines deiner Bücher heißt Optimale Ernährung für Bodybuilder und Kraftsportler. Damit bist du bei uns genau richtig.
Richtig, genau. Ja, tatsächlich. Also ich bin mittlerweile seit über 15 Jahren unterwegs im Bereich Sporternährung. Ich selber komme eigentlich auch tatsächlich aus dem Bereich Kraftsport, Bodybuilding. Also ganz früher, ich habe 2008 mal angefangen mit Bodybuilding, so in der Fitnessklasse. Habe dann auch bis 2013 Wettkämpfe in dem Bereich bestritten. Bin dann darüber zum Powerlifting gekommen, zum CrossFit. Und so die letzten Jahre hat sich aber irgendwie immer wieder rauskristallisiert, dass sich so meine neue Liebe mehr im Ausdauersport befindet. Und von daher bin ich so seit 2016, 17, könnte man sagen, hauptsächlich im Triathlon vor allem auch unterwegs, aber auch ja in den Einzeldisziplinen des Triathlons dann entsprechend in der Beratung und im Trainingscoaching tätig.
Sehr gut. Also du hast Lauferfahrung, Ausdauersporterfahrung.
Absolut. Ist jetzt auch so mein eigenes Training ist ja wirklich noch, ich sag mal, 80-90% ist der Ausdauersport. Der Rest ist halt letztendlich das dazugehörige Athletikprogramm, das natürlich nicht fehlen darf.
Sehr, sehr gut. Ja, heute soll es ja um das Thema Kohlenhydrate im Laufsport gehen. Also welche Bedeutung haben die eigentlich und wie nutze ich Kohlenhydrate? Wann brauche ich sie? Wann brauche ich sie im Zweifel auch nicht? Und ich habe das Ganze jetzt mal so meine Fragen unterteilt in 3 Kapitel. Einmal Training, dann das Tapering und das Rennen. Also man trainiert ja erst, dann tapert man und dann am Ende ist man im Wettkampf unterwegs. Und genauso wollte ich das Gespräch auch aufbauen. Mal gucken, ob uns das gelingt, uns da so entlang zu hangeln. Wichtigste Frage zuerst, was sind eigentlich Kohlenhydrate?
Ja, also Kohlenhydrate grundsätzlich sind natürlich erstmal Energielieferanten. Wenn es um das Thema Sport geht, geht es natürlich auch immer um das Thema Energie. Und gerade im Ausdauersport brauchen wir natürlich viel Energie über einen, je nachdem, in welchem Bereich wir uns befinden, sehr langen Zeitraum. Und die Kohlenhydrate sind neben den Fetten eine der beiden Hauptenergiequellen für unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Und grundsätzlich müssen wir hier einfach sagen, je höher die Intensität, desto mehr Kohlenhydrate werden letztendlich auch verbrannt. Also es ist nie so, dass wir komplett irgendwie ganz isoliert unterwegs sind, also nur Kohlenhydrate verbrennen oder nur Fette. Es sei denn, wir sind wirklich in einer kompletten All-Out-Belastung, da geht es natürlich dann mit den Kohlenhydraten mal ganz schnell nach oben und da ist die Fettverbrennung dann zunächst einmal unterdrückt. Aber grundsätzlich ist es so, je höher die Intensität, desto mehr Kohlenhydrate verbrennen wir Und die Kohlenhydrate sind gleichzeitig aber auch noch so ein bisschen der limitierende Faktor in der ganzen Gleichung, weil Fette haben wir eigentlich immer zu Genüge zur Verfügung. Also selbst wenn wir einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil haben, haben wir immer noch genug Energie in Form von Fetten, die wir nutzen können. Aber die Kohlenhydratspeicher in unserer Muskulatur sind äußerst begrenzt. Und deshalb spielen die natürlich auch eine gewisse Rolle im Bereich der Sporternährung.
Okay, bevor wir auf die Kohlenhydratspeicher kommen, ich glaube, die haben ein bisschen mehr mit dem Thema Tapering und auch mit dem Wettkampf zu tun. Einmal die Frage, wofür brauchen wir denn Kohlenhydrate im Training? Also gibt ja auch viele, die das Thema Fettstoffwechseltraining sehr explizit betreiben, sagen, okay, das ist der heilige Gral, die propagieren Nüchterntraining und jetzt so in den letzten Jahren kommt aber eher das Thema Kohlenhydrate auf, ist zumindest meine Sicht auf die Dinge. Wieso sagst du, man braucht Kohlenhydrate und wieso sind sie wichtig dann für die Leistungsfähigkeit?
Ja, also ich würde mal sagen, grundsätzlich kommt es natürlich immer darauf an, wer macht was und warum. Also es gibt definitiv Zeiträume und Trainingseinheiten, in denen Kohlenhydrate vielleicht sogar eher stören oder in denen sie nicht notwendig sind. Also nehmen wir jetzt mal, sagen wir mal, wir gehen jetzt einen lockeren Lauf für 45 bis 60 Minuten. Wir gehen mal davon aus, wir haben eine ordentliche Ernährung, in der wir jetzt nicht komplett kohlenhydratarm unterwegs sind, also keine ketogene Ernährung oder sonst irgendwas. Dann werden die Kohlenhydratspeicher in diesen 60 Minuten lockerem Training nicht den limitierenden Faktor darstellen. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht losrennen und mir, ich sag mal, 3 Gels in der Stunde reinzimmern. Sondern da ist es vielleicht auch mal ganz gut, einfach den Fettstoffwechsel wirklich in den Vordergrund zu nehmen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt natürlich zum Beispiel sage, okay, heute stehen irgendwelche Intervalle an, also ich mache Tempoläufe, ich gehe in einen hohen Intensitätsbereich, ich bin vielleicht im Bereich meiner Schwelle oder ich gehe darüber hinaus, also typische, ich sag mal 1000 Meter Läufe, 8x 1000 Meter wirklich auf Tempo und so weiter. Da ist natürlich der Kohlenhydratverbrauch auf der einen Seite sehr hoch. Es wird wahrscheinlich, wenn wir uns gut ernährt haben, jetzt auch, wenn wir jetzt hier sagen, wir trainieren eine Stunde, noch nicht dazu kommen, dass die Kohlenhydrate den superlimitierenden Faktor ausmachen. Aber Kohlenhydrate haben natürlich auch einen direkten Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit. Also zum Beispiel nehmen wir mal eine Stimulierung unseres zentralen Nervensystems. Das heißt, wenn ich jetzt einfach ein Kohlenhydratgetränk, das einfach nur im Mund spüle und wieder ausspucke, dann habe ich bereits Effekte auf meine Leistung, die ich kurzfristig bemerken kann. Das bedeutet, wir sehen hier also, dass wir einen sehr, sehr zeitnahen Effekt haben, selbst wenn die Kohlenhydrate nicht aufnehmen. Und entsprechend können wir dadurch vielleicht noch mal ein bisschen was rauskitzeln. Oder wenn wir merken, dass der Blutzuckerspiegel anfängt zu sinken, vielleicht nach dem 4., 5., 6. Intervall, wo es dann wirklich auch anstrengend wird, dann ist das immer auch so der Start des Leistungseinbruchs. Und dann hilft es natürlich einfach, dem Blutzuckerspiegel oder dem Körper ein bisschen zu helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, ein bisschen zu erhöhen, damit dort einfach auch mehr Kohlenhydrate und mehr Energie da ist, die aufgenommen und oxidiert werden kann. Das sind so mal die wichtigsten Punkte, sage ich jetzt mal. Wenn ich natürlich jetzt ohnehin schon sage, ich gehe jetzt vielleicht mit niedrigen Glykogenspeichern in das Training rein, also ich mache jetzt vielleicht morgens ein solches Intervalltraining, habe dann vielleicht am Abend zuvor nicht sehr viele Kohlenhydrate gegessen, konnte jetzt noch nicht gut frühstücken, weil das Training einfach zu nah am Aufstehen ist oder wie auch immer. Dann werden die Kohlenhydrate plötzlich natürlich relevant, weil dann ist die Intensität in den Intervallen so hoch, dass ich die über den Fettstoffwechsel einfach nicht mehr optimal letztendlich abfestbaren kann, sage ich mal, oder füttern kann. Und dann hätte ich einfach die Problematik, dass ich nicht mehr an die Intensität rankomme, die ich haben möchte, um den gewünschten Trainingseffekt zu erzielen. Und das ist dann eben ganz wichtig. Und ähnlich ist es dann, wenn ich zum Beispiel sehr lange Einheiten habe. Also wenn ich lange laufe und dann werden vielleicht irgendwann auch mal die Glykogenspeicher in den Muskeln ein bisschen zum limitierenden Faktor. Die entleeren sich dann. Dann will ich einfach exogen noch ein paar Kohlenhydrate mit dazu bringen. Oder dann ist natürlich auch einfach die Problematik, dass der Fettstoffwechsel letztendlich auch von einer gewissen Kohlenhydratzufuhr profitiert. Also es ist ja nicht so, selbst wenn ich in einem Fat-Max-Bereich bin, also wo ich wirklich den höchsten Punkt der Fettverbrennung habe, ist es ja nicht so, dass ich gar keine Kohlenhydrate mehr verbrenne, sondern da verbrenne ich immer noch relativ viele Kohlenhydrate. Das können 60, 70, 80, 90 Gramm pro Stunde sein. Und die brauche ich dann, um den ganzen Stoffwechsel letztendlich oder ja den Energiestoffwechsel so auch in Schwung zu halten. Mhm. Also von daher muss man immer gucken, was ist das Ziel einer Trainingseinheit? Wer macht das Ganze? Bei einem richtig ambitionierten Läufer sind die Intensitäten selbst in solchen langen Läufen wahrscheinlich schon so hoch, dass da viel Kohlenhydratverbrauch da ist. Der sollte also auf jeden Fall mehr mit Kohlenhydraten arbeiten. Wenn man jetzt, ich sag mal, den typischen Volksläufer hat, der das einfach so ein bisschen zum Spaß betreibt, der muss jetzt nicht mit jeder 40-Minuten-Einheit gleich drüber nachdenken, wie viel Gels er mitnehmen muss.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich kann auch meine persönliche Erfahrung einmal mit reinbringen. Früher, als ich mit dem Ausdauersport, mit dem Laufen angefangen habe, so in den ersten Marathonvorbereitungen, wenn dann die langen Läufe waren, 35 Kilometer zum Beispiel, dann habe ich irgendwann so bei Kilometer 25 ein Gel genommen. Dann stand im Zweifel noch eine Endbeschleunigung im Plan. Die hat sehr, sehr oft dann schon gar nicht mehr funktioniert, weil ich vorher schon 2 Stunden unterwegs war. Dann waren die Kohlenhydratspeicher leer, dann habe ich das Gel mir genommen. Das ist sofort verpufft quasi. Dann kam die Endbeschleunigung, die habe ich nicht mehr so richtig hinbekommen. Und was ich bemerkt habe jetzt im Nachhinein, wo ich inzwischen deutlich mehr Wissen habe, mich deutlich besser verpflege, wozu wir ja dann auch gleich noch kommen, also viel mehr Kohlenhydrate aufnehme, sowohl im Training als auch im Wettkampf, dass die Regeneration viel besser ist. Also das finde ich ganz, ja, ganz krass. Wenn ich im Training mich mit Kohlenhydrate verpflege, kann ich eine bessere Leistung im Training bringen. Das hast du ja gerade schon gesagt, weil ich einfach die Intensitäten durchhalte, ob es nun beim Intervalltraining ist oder beim langen Lauf. Ich bekomme die Endbeschleunigung im Zweifel hin. Also ich habe einfach die Qualität im Training und der Körper ist nicht so am Limit gewesen. Also ich bin danach einfach schneller wieder fit. Ich hatte früher wirklich Tage nach einem langen Lauf, wo ich zu nichts mehr in der Lage war. Und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Also das Thema Kohlenhydrate sehe ich auch da tatsächlich so nicht nur in der einzelnen Einheit, sondern auch in der langen Sicht. Wenn ich jedes Training vernünftig Leistung bringen kann, dann schneller regeneriere, ist das nächste Training auch wieder besser. Ich glaube, das vernachlässigen viele. Die denken, okay, dann nehme ich halt mal ein Gel. Aber es geht wirklich darum, dass man sich gut verpflegt, generell.
Absolut, also würde ich alles unterschreiben. Sieht man auch zum Beispiel, wenn man mal in eine andere Sportart reingeht, beim Radsport sehr viel. Früher, wenn man mal so ein bisschen an die Jan-Ulrich-Zeit zurückdenkt, da war so ein bisschen die Devise, derjenige, der, keine Ahnung, seine 6-Stunden-Einheit mit so wenig Kohlenhydraten und so wenig Wasser wie möglich durchbringt, ist so der harte Hund. Und das hat sich auch komplett gewandelt, weil man heute einfach weiß, okay, wenn du dich von vornherein, also für so eine lange Ausfahrt zum Beispiel oder einen langen Lauf, wo du weißt, da kommt hinten raus nochmal was, von vornherein gut verpflegt, kommst du auch entspannter raus, du regenerierst schneller und die nächsten Einheiten sind halt nicht futsch. Weil das ist natürlich auch immer so ein Punkt, ich sag mal, wenn man natürlich dann irgendwo eine Marathonvorbereitung hat, dann ist es halt nicht mehr getan mit, ich gehe 3-mal die Woche eine halbe Stunde locker joggen, sondern dann musst du natürlich, wenn du entsprechende Ambitionen hast, trainierst du natürlich auch ein höheres Volumen und so weiter. Und dann kommt natürlich da auch noch ein Punkt dazu, den vielleicht viele auch noch vernachlässigen. Das ist, wenn die Kohlenhydratspeicher irgendwann leer gehen und der Blutzuckerspiegel fängt an zu sinken, dann geht auch deine Konzentration langsam nach unten und du wirst im koordinativen Bereich schlechter. Das heißt, ab diesem Moment wird natürlich auch deine Laufökonomie schlechter. Und sobald das passiert, wissen wir alle, dann steigt die Verletzungsgefahr, weil dann kommen die Dinge, die nachher hinten raus wehtun. Und das werden wir natürlich nie komplett vermeiden können, wenn wir intensiv trainieren. Aber wir können uns natürlich jetzt überlegen, wollen wir noch extra mit einem Holzhammer draufhauen und uns, ich sag mal so, das Benzin, die Energie wegziehen und diese Problematik verschlimmern? Oder wollen wir halt wirklich durchdacht und smart trainieren?
Okay, also festhalten, können wir schon mal vor und während intensiverer oder längerer Belastung auf jeden Fall Kohlenhydrate zuführen. Jetzt haben wir schon, glaube ich, mehrfach Gels erwähnt, Kohlenhydratgetränke. Mhm. Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche. Kann man sagen, welche Produkte da am besten sind, welche Zuckerarten am besten sind? Also die bestehen ja in der Regel eben aus verschiedenen Zuckersorten, sei es Glucose, sei es Fructose. Du kennst dich da definitiv besser aus als ich. Worauf muss man da achten?
Ja. Also grundsätzlich müssen wir auch hier nochmal schauen, wie viel Kohlenhydrate wollen wir denn zuführen? Das ist schon mal ganz wichtig, weil am Ende des Tages ist es immer eine Sache unseres Darms. Die meisten Gels und Sportgetränke sind immer eine Kombination oder eine Gabe von Glucose bzw. Maltodextrin. Das sind also so kleinere oder mittelkettige Glucoseketten so gesehen. Und Fructose, also dem Fruchtzucker. Jetzt ist es so, dass wir über unseren Darm pro Stunde unter Belastung etwa 60 Gramm Glucose aufnehmen können. Das bedeutet, dann ist der Transporter im Darm, der für die Glucoseaufnahme zuständig ist, gesättigt. Mehr geht nicht. Also 60 Gramm pro Stunde, mehr geht nicht.
Das ist bei allen Menschen gleich.
Genau, das ist bei allen Menschen gleich. Plus minus ein paar Gramm. Also man kann natürlich nie genau sagen, es sind exakt 60 Gramm, aber plus minus ein paar Gramm. Das ist erstmal bei allen gleich, was die Kapazität angeht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlecht trainierten Darm habe, da können wir vielleicht auch nochmal nachher drüber sprechen, dann ist es vielleicht ein bisschen niedriger, aber dann kriege ich den auf die 60 Gramm vielleicht hoch und nicht höher. Wenn ich jetzt also 60 Gramm pro Stunde zuführen möchte, dann reicht mir theoretisch eine reine Glucosezufuhr. Wenn ich jetzt mehr als 60 Gramm zuführen möchte, weil ich vielleicht länger unterwegs bin, bei einer entsprechend hohen Intensität und einen hohen Kohlenhydratverbrauch habe, dann müsste ich jetzt mit Fructose zusätzlich ergänzen. Weil Fructose wird in unserem Darm über einen anderen Transportmechanismus aufgenommen als die Glucose. Das heißt, ich kann dann, wenn ich jetzt zum Beispiel noch etwas Fructose dazugebe, plötzlich mehr aufnehmen. Nicht mehr nur die 60 Gramm, sondern ich kann theoretisch erstmal bis zu 90 Gramm aufnehmen und da kommt dann auch
gesamt.
So dieses 2:1, genau, gesamt, pro Stunde. Also 90 Gramm pro Stunde im Gesamten und da kommt dann auch so dieses 2:1 Verhältnis her, das man vielleicht in vielen Gels und Getränken kennt. Also, dass man zwei Teile Glucose, ein Teil Fructose wäre in dem Fall 60 Gramm Glucose, 30 Gramm Fructose, dann komme ich auf die 90 Gramm. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass man mit einem guten Training des Darms auch noch mal ein bisschen mehr aufnehmen kann, weil die Aufnahmekapazität der Fructose noch mal ein bisschen ausgereizt werden kann und ein bisschen besser trainiert werden kann. Das heißt, man kann also bis zu 110, teilweise 120 Gramm pro Stunde hoch. Da wird dann sozusagen die Fructose weiter erhöht. Und dann sind wir bei einem Verhältnis von circa 1 zu 0,8 in diesem Bereich ungefähr. Hier ist aber ganz klar zu sagen, schon wenn ich über die 60 Gramm pro Stunde rausgehe, sollte ich das im Training üben und trainieren. Wenn ich über die 90 Gramm rausgehen will, sollte ich das unbedingt sehr ausgiebig im Training einbauen und dann entsprechend üben und trainieren, weil sonst kann es natürlich am Wettkampftag selber irgendwann mal zu einem Problem werden.
Ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben. Train the gut ist so, ja, das Thema, was in den letzten Jahren stark überall propagiert wird, also dass man eben seinen Magen-Darm-Trakt darauf vorbereitet, die Kohlenhydrate aufnehmen zu können. Jetzt hast du gesagt, ab 60 Gramm wird es schwierig, also da sollte man das trainieren. Warum ist es denn schwierig? Also was ist da der hemmende Faktor?
Der hemmende Faktor ist am Ende des Tages, dass möglichst wenig im Darm zurückbleibt. Also das heißt, wir wollen, dass wir möglichst viel der Kohlenhydrate, die wir aufnehmen, auch tatsächlich über die Darmschleimhaut dann aufnehmen können. Weil wenn wir jetzt sagen, wir haben, keine Ahnung, angenommen, wir nehmen jetzt einfach mal 150 Gramm pro Stunde zu uns und wir wissen, mehr als 100 Gramm packt unser Darm vielleicht nicht, dann haben wir in der Stunde 50 Gramm Zucker, die einfach im Darm rumschwimmen. Und das bindet unter anderem Wasser. Und auf der einen Seite fehlt uns die Flüssigkeit an anderer Stelle, wo wir sie vielleicht brauchen. Wir haben eine höhere Durchblutungsaktivität im Darm. Da fehlt uns also auch Blut, Sauerstoff und alles in den Muskeln, wo wir es brauchen können. Plus das gebundene Wasser kann dann natürlich auch sehr schnell zu Magen-Darm-Problemen führen. Also Magenkrämpfe, Übelkeit, kennt man ja, Durchfall, man muss sich übergeben und solche Sachen, das gab es ja alle schon. Und von daher ist es natürlich wichtig, dass wir gucken müssen, wie viel vertrage ich, wie weit kann ich das ausreizen, bis zu welcher Intensität geht es hoch. Weil die Problematik an sich ist, wir können uns das ganz grob vorstellen, wir haben zwei Nervenstränge in unserem Körper, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus, der bringt uns so auf Leistung. Das ist so das, was uns in den Fight-of-Flight-Modus bringt, beziehungsweise in dem Fall wir wollen das Ding in einer persönlichen Bestzeit rocken, in den Modus reinschiebt. Der Parasympathikus ist eher Regeneration, bringt uns runter, lässt uns entspannen und die Verdauung ist eine parasympathische Aktivität. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt in einem Lauf, wenn ich super intensiv unterwegs bin, wo eigentlich der Sympathikus dominieren soll, ständig den Parasympathikus mehr oder minder, ich sag mal, kitzel, dann kann das natürlich nicht gut gehen, weil das ist, als würde ich versuchen, mit dem Rückwärtsgang vorwärts zu fahren. Und dann ist natürlich irgendwann die Problematik, wenn unser Magen-Darm-Trakt zu voll ist. Und da kommen wir dann natürlich auch zu Sachen wie Ernährung grundsätzlich vor dem Training oder vor dem Wettkampf. Dann haben wir irgendwann das Problem, dass die Verdauung nicht mehr richtig funktionieren kann und wir entweder nicht richtig leistungsfähig sind oder wir voll auf unsere Leistungsfähigkeit gehen wollen. Aber dann streikt natürlich unser Körper und dann wird es uns entsprechend übel.
Okay, alles klar. Das ist sehr anschaulich erklärt. Wie sieht das Training denn jetzt genau aus? Wenn ich sage, okay, ich möchte meinen Magen-Darm-Trakt trainieren, um möglichst nicht nur diese 60 Gramm Glukose aufnehmen zu können, sondern 90, 100 Gramm, um dann auch entsprechend meinen Verbrauch, den ich bei einem Marathon beispielsweise habe, stillen zu können. Wie trainiere ich das?
Also hier gibt es grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das Erste, was ich natürlich versuchen würde oder was ich auch gerne mit meinen Athleten zunächst mal versuche zu nutzen, sind die längeren Einheiten. Das heißt, die langen Einheiten wirklich zu nutzen, um zu sagen, wir steigern uns sukzessiv mit der Kohlenhydratzufuhr pro Stunde. Also es könnte jetzt zum Beispiel bedeuten, wir gehen jetzt erstmal rein mit 45 Gramm pro Stunde und das ist jetzt ein Lauf, keine Ahnung, 2 Stunden, wie auch immer. Und wir verteilen die 45 Gramm auf entsprechend 2 Gaben pro Stunde, sodass wir auf 90 Gramm in den 2 Stunden kommen. Und dann gehen wir von Woche zu Woche vielleicht einfach ein bisschen weiter, bauen in den langen Lauf vielleicht mal ein paar Steigerungsläufe mit ein, gehen vielleicht, also dass wir wirklich auch da nochmal in dem Bereich ein bisschen einen Reiz setzen bei höheren Intensitäten, gehen dann vielleicht ein bisschen hoch mit den Kohlenhydraten, mal um 10 Gramm und testen das einfach so ein Stück weit aus. Auf der anderen Seite können wir solche Sachen natürlich auch mal in Intervalleinheiten testen, wo es wirklich auch mal zur Sache geht. Wie kommen wir klar, wenn wir Kohlenhydrate bei einer sehr hohen Intensität mit reinbringen? Das heißt, es geht also im Endeffekt darum, ich sag mal ganz einfach ausgedrückt, den Magen-Darm-Trakt gezielt zu ärgern mit etwas, das er nicht gewohnt ist. Das kann auch dann mal sein, wenn ich jetzt mal noch mal eine zweite Geschichte mit reinbringe, dass ich mal versuche, näher ans Training schwerer verdauliche Mahlzeiten zu essen oder mal gezielt viel Flüssigkeit unmittelbar vorm Training zuzuführen. Das ist natürlich erstmal unangenehm beim Training, hilft aber den Darm so ein kleines bisschen auch zu trainieren. Und dann kommen wir natürlich noch zur normalen Ernährung. Und hier ist einfach ganz wichtig, einfach das Mikrobiom auch ein bisschen zu fördern. Das heißt, da geht es um die Darmbakterien. Und durch eine gute Ernährung kann ich natürlich auch eine gute Darmflora aufbauen. Und wenn ich eine gute Darmflora habe, dann geht es meinem Darm insgesamt gut und dann spielt der bei solchen Sachen auch schneller und besser mit. Und das sind so die 3 wichtigsten Punkte.
Jetzt würde ich behaupten, dass Gels und Zucker generell nicht dazu beitragen, dass man ein gutes Darmbiom hat. Also das mögen die Bakterien wahrscheinlich nicht so sehr, wenn ich da ständig nur Zucker esse. Also was ist mit einer,
das ist richtig,
mit einer ausgewogenen, Magen-Darm-freundlichen Ernährung denn gemeint, genau?
Genau, ja. Also viel Zucker ist natürlich nie optimal, sondern den Zucker, den wir da natürlich zu uns führen im Training oder im Wettkampf, der ist natürlich immer sehr zweckgebunden. Also da geht's in dem Moment nicht mehr um Gesundheit, sondern um Leistung. Deshalb ist die Ernährung drumherum umso wichtiger. Das bedeutet, hier ist es wichtig, auch nach Möglichkeit ballaststoffreich zu essen, abwechslungsreich zu essen, möglichst natürlich zu essen, wenig Zucker, wenig, ich sag mal, auch verarbeitete Lebensmittel, auch Süßstoffe gerne mal reduzieren, weil da zeigt sich auch immer mehr, dass die für die Darmflora nicht so optimal ist. Und das sind so die wichtigsten Punkte. Ich arbeite da ganz gern immer mit so einer, ich nenne das ein bisschen Rule of 50. Vielleicht hat das auch schon mal jemand gehört, wo ich sage, versuch einfach mal anfänglich 50 unterschiedliche Lebensmittel pro Woche zu essen. So, man sagt, okay, ich esse mal 10 unterschiedliche Proteinquellen, 10 unterschiedliche Kohlenhydratquellen, 10 Fettquellen, 10 Obstsorten, 10 Gemüsesorten, dann sind das schon 50 Lebensmittel. Das ist nicht ganz einfach, Hilft aber erstmal auch so ein bisschen den Magen in, ich sag mal so, oder Magen-Darm-Trakt ein bisschen in Schwung zu bringen. Und anschließend kann man dann einfach auch ein bisschen rausfiltern, was vertrage ich denn besonders gut? Wonach fühle ich mich sehr wohl? Wonach fühle ich mich leistungsfähig? Wann bin ich vielleicht träge? Was verursacht Blähungen? Wann ist meine Verdauung gut? Und dann kann man immer genauer einfach schauen, was passt für dich und wie können wir uns das nachher für Training und Wettkampf zurecht machen?
Okay, alles klar. Also dann deine Empfehlung ganz klar, den Zucker und dann sind wir wieder beim Sport in Form von Gelen und Kohlenhydraten wirklich nutzen für das Training als Treibstoff. Genau. Und ansonsten darauf achten, dass man sich ausgewogen allgemein gesund ernährt und da eben den Zucker nicht in sich hineinballert, sondern da auf andere Kohlenhydratquellen setzt.
Exakt, weil man muss natürlich auch immer gucken, ich sag mal, Zucker ist natürlich heutzutage auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Viele sagen, Zucker ist grundsätzlich schlecht, ist grundsätzlich ungesund. Das stimmt natürlich für einen Sportler in dem Sinne nicht. Also für einen Sportler ist es immer so, ein Sportler, der verbrennt das Ganze ja auch. Und solange du den Zucker, den du dir zuführst, direkt im Training wieder verbrennst, dann kann der auch keinen Schaden anrichten, sondern dann brauchen wir den eben. Aber wenn ich natürlich jetzt aus dem Training rausgehe und sage, und jetzt haue ich mir nochmal extra viel zuckerhaltige Lebensmittel rein, dann wird es halt wieder zum Problem.
Ja, gut, dass du das sagst, weil manchmal fühlt man sich schon ein bisschen komisch, wenn man dann so sein Kohlenhydratpulver hat, was ja nichts anderes ist eigentlich als Zucker. Und dann kippt man sich das halt so löffelweise in so eine Flasche und trinkt die dann vor dem Training, während des Trainings, im Zweifel auch noch danach, weil man ja die Speicher auch wieder schnell auffüllen möchte. Dazu kommen wir auch noch. Ja, es ist schon ein bisschen seltsam, weil man ansonsten ja sagt, nicht so viele Süßigkeiten, nicht so viel Kuchen, keine Ahnung was.
Voll. Ist schon, also ich sag mal, wie gesagt, wenn ich jetzt mal so aus der Triathlon-Langdistanz sprechen darf, da bist du natürlich einfach schnell mal bei so einem Kilo Zucker, dass du dir reinballerst. Ja. Und da kommen wir natürlich auf der einen Seite an den Punkt, wo wir sagen, okay, so richtig gesund klingt das nicht. Ja. Da ist natürlich auch dann der Magen-Darm-Trakt muss da gut trainiert werden. Was aber natürlich grundsätzlich immer ein Problem ist, das muss man natürlich sagen, ist so die Dentalgesundheit. Von daher auch ganz wichtig, das ist auch nochmal ein Tipp, den ich jedem mitgebe, wenn ihr trainieren geht und wenn ihr viel mit Gels arbeitet oder Sportgetränken und so weiter, denkt dran, geht nach dem Training zumindest mal noch eine Flasche Wasser, spült den Mund gut aus, am besten zeitnah nochmal Zähne putzen, weil das kann auf Dauer echt zum Problem werden. Also das ist halt ein notwendiges Übel, sag ich mal. Und da müssen wir halt einfach gucken, dass wir das möglichst gut in den Griff bekommen und im Hinterkopf behalten.
Ja. Das ist auch der Grund, weshalb viele Ultrasportler und Sportlerinnen, die halt diese ganz, ganz langen Ausdauerbelastungen machen, irgendwann mal anfangen, mitten im Rennen ihre Zähne zu putzen, weil genau sie da über Stunden, teilweise ja Tage, Gels und Kohlenhydrate in sich hineinschaufeln. Und ja, irgendwann ist das, glaube ich, nicht mehr allzu gut für die Zähne. Ich glaube, deswegen, früher gab es auch bei in ganz vielen Produkten extrem viel Zitronensäure. Ich glaube, das ist inzwischen auch deutlich weniger geworden, weil das dann zusätzlich halt die Zähne angreift. Und genau, wenn du halt stundenlang als Radprofi auf dem Rad sitzt und ein Gel nach dem anderen futterst, dann ist das, glaube ich, nicht allzu gut.
Ja, also das sind wirklich richtige Erosionen dann im Zahnschmelz. Also da muss man echt aufpassen. Das ist aber tatsächlich auch eine Sache, die lange Zeit hat sich da keiner drum gekümmert. Mittlerweile wäre es schon gut, wenn man es weiß, dass man es vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behält.
Werbung. Gerade jetzt im Winter ist eine ausgewogene und gesunde Lebensweise total wichtig, wenn ihr fit fürs Laufen sein wollt. Stichwort Immunsystem unterstützen. Die HSC Super Shots unterstützen dein Immunsystem mit der hochkonzentrierten Formel aus Vitamin D, C und Zink und tragen so zu einer ausgewogenen und gesunden Lebensweise bei. Und um die zu probieren, guckt später unbedingt in unsere Shownotes, da haben wir das Ganze verlinkt. Da gibt es einerseits die Sorte Immun, aber auch noch andere leckere Sorten, nämlich Antiox, Energie und Bauchgefühl. In jeder Flasche sind 5 Shots enthalten. Die HSC Super Shots sind der einfache Weg, etwas für deine Gesundheit zu tun. Vegan, ohne Konservierungsstoffe und ohne zugesetzten Zucker. Lohnt sich also, die HSC Super Shots einmal genauer anzuschauen und sie natürlich auch selbst zu probieren. Werbung Ende.
Okay, alles klar. Jetzt haben wir schon ganz viel gelernt. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast gesagt, man sollte dann den Zucker aufnehmen im Training oder in Form von Gels, Getränken. Wie viel Flüssigkeit gehört denn jetzt dazu? Also wenn ich jetzt denke, okay, wir fangen mal an mit 50 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde. Das sind, je nachdem, welches Gel man nutzt, ein Gel. In der Regel sind es eher 2. Die möchte man dann ja auch irgendwie mit Flüssigkeit runterspülen. Wie viel Flüssigkeit brauche ich da und spielt die Flüssigkeitsmenge auch eine Rolle bei der Verträglichkeit? Weil du hast vorhin gesagt, dann schwappt das so im Magen rum. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich dann zu wenig trinke, wird es nicht aufgenommen. Wenn ich zu viel trinke, belastet es den Magen. Wie finde ich da das richtige Maß?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also die meisten Kohlenhydratprodukte an sich sind ja mehr auf die Energiezufuhr ausgelegt und nicht auf den Hydrationsstatus. Also da geht es gar nicht so um die Hydration. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die beste Variante wäre eine isotonische Lösung. Das heißt, das sind einfach ausgedrückt ungefähr gleich viele Teilchen im Getränk wie im Blut und dann ist der Transport hin und her relativ einfach für den Körper. Das kommt immer auch ein bisschen drauf an, was ich alles im Getränk drin habe, welche Kohlenhydrate ich nutze, welche Kohlenhydratquellen dann zum Beispiel auch. Dann kann ich je nachdem, verändert sich die Konzentration der Kohlenhydrate, bei der ich noch eine Isotonie habe. Das können wir jetzt grundsätzlich nur schwer so im praktischen Alltag unterbringen, wenn wir damit mit Gels arbeiten. Also, oder es gibt zumindest keine klare Formel, weil einfach da die Produkte viel zu unterschiedlich aufgebaut sind, als dass man das klar sagen könnte. Von daher würde ich immer erstmal so ein bisschen auch drauf gehen, wie viel Flüssigkeitsverlust habe ich denn in so einem Training? Ganz grob könnte man sagen, ungefähr 1 Liter pro Stunde. Das hängt aber natürlich auch nochmal von der Intensität ab. Das hängt nochmal davon ab, ist es jetzt draußen 15 Grad oder haben wir 35 Grad? Je nachdem müssen wir natürlich auch, ich sag mal, Flüssigkeit hinterher führen. Aber ich sag mal, so mit 750 bis 1000 Milliliter pro Stunde ist schon mal ein guter Anfang. Und dann kann ich einfach mal gucken, am besten wiegt man sich auch vor und nach dem Training gerne mal und schaut mal, wie hoch ist die Differenz. Im Idealfall ist gar keine Differenz da. Dann weißt du, du hast auch im Prinzip genug getrunken. Du hast schon einen guten Flüssigkeitsausgleich erzielt. Und wenn du da natürlich so ein paar praktische Erfahrungswerte hast, dann hilft dir das, ich sag mal, den Wettkampf oder das Training entsprechend so ein bisschen durchzukalkulieren. Weil auch hier ist es natürlich so, die Schweißrate ist von Sportlerin zu Sportlerin oder von Sportler zu Sportler ganz unterschiedlich. Hier könnte man auch sagen, also auf der einen Seite, wie viel Flüssigkeit geht verloren über den Schweiß, unterscheidet sich, aber auch, wie viel Elektrolyte sind in diesem Schweiß vorhanden. Also so ein richtig guter Sportler schwitzt in der Regel viel, verliert aber wenig Elektrolyte. Und ein tendenzieller Beginner schwitzt am Anfang eher weniger, verliert aber in dem wenigen Schweiß sehr viel Elektrolyte, was dann natürlich auch wieder ausgeglichen werden muss. Erkennt man ganz häufig, wenn man zum Beispiel mal sieht, nehmen wir mal Beginner, da laufen dann Leute draußen rum, die haben einen hochroten Kopf und sind aber komplett trocken. Also die schwitzen gar nicht richtig. Und da merkst du, okay, da ist einfach so diese Thermoregulation des Körpers noch gar nicht richtig trainiert und noch richtig angesprungen. Und auf der anderen Seite hast du dann oftmals Leistungssportler, die laufen 4 Treppen hoch und sind schon klatschnass geschwitzt, wo du denkst, wie kann das sein? Der müsste doch eigentlich, für den müsste es doch kein Problem sein. Aber da ist einfach die Thermoregulation des Körpers schon so gut ausgeprägt, dass die halt sofort anfängt zu schwitzen, um, ich sag mal, so ein bisschen als Vorahnung antizipiert, was jetzt gleich kommen könnte. Und von daher ist es schwer, das so ganz grob oder als Allgemeinformel zu fassen, aber ganz grob könnte man sagen 750 bis 1000 Milliliter pro Stunde, dann komme ich normalerweise auch mit der Kohlenhydrataufnahme ganz gut zurecht.
Das ist schon viel. Also wenn ich bedenke, ich würde jetzt einen langen Lauf machen und brauche 3 Stunden, sage ich mal, für meine 30 Kilometer, ich laufe das in einer 6er-Pace, da muss man schon echt ein bisschen was trinken. Das werden die wenigsten schaffen, ne?
Nein, man muss aber auch dazu sagen, das ist natürlich Wunschzustand. Ja, ja. Also das ist nicht so, dass das jeder so hinbekommt. Aber wenn es möglich ist, das ist natürlich auch immer noch zum Beispiel ein Unterschied, wenn ich jetzt, keine Ahnung, angenommen, ich habe jetzt eine Runde, wo ich wirklich 3 Stunden eine Runde laufe, da wird es natürlich schwierig, dass ich 3 Liter Flüssigkeit mit mir mitnehme. Wenn ich weiß, ich habe vielleicht irgendwelche Stops zwischendurch, dann kann ich auch immer mal wieder kurz anhalten und vielleicht so einen typischen Tankstellen-Stop oder so einlegen, wenn möglich. Ansonsten ist es natürlich grundsätzlich auch wichtig, schon im Vorfeld genug zu trinken. Also wenn ich natürlich jetzt, ich sag mal, morgens aufstehe und sage, okay, ich renne sofort los, habe aber über die Nacht ohnehin schon, bin ich so in so einem Flüssigkeitsdefizit drin, trinke nichts, dann verschlimmere ich die Situation natürlich auch noch. Also von daher ist es wichtig, im Vorfeld kann man schon viel dafür tun, dass man einfach schon mal gut hydriert in das Training startet.
Ja. Und wenn man sich nicht ausreichend hydriert, ist dann auch wieder das, was wir vorhin schon angesprochen haben, der Fall, dass das Training nicht so wirksam ist, dass man sich's schwerer tut, als man es sich tun müsste. Ja. Ne? Also einfach, weil das Blut irgendwann dicker wird, es kann nicht mehr so viel Sauerstoff transportiert werden. Dann hat man einen geringeren Trainingseffekt und auch da muss man dann wieder länger regenerieren, weil es so viel härter war, als es eigentlich hätte sein müssen. Ja. Auch das persönliche Erfahrung, die ich jahrelang immer wieder gesammelt habe, bis ich irgendwann klüger war. Also das ist echt für mich absoluter Gamechanger und deswegen finde ich auch das Thema so spannend und du bereicherst das tatsächlich durch deine Ausführungen nochmal sehr. Also ich habe auch jetzt schon wieder was gelernt. Also das Thema Kohlenhydrate und die richtige Verpflegung damit im Training echt wichtig. Ein Punkt, der mir noch eben eingefallen ist, was ist denn der Fall oder was kann ich tun, wenn ich eine Zuckerart nicht vertrage? Also es gibt ja Leute, die haben eine Fructoseunverträglichkeit beispielsweise. Ich bin da zum Glück nicht von betroffen, aber ich stelle mir das sehr unangenehm vor. Und ich glaube, es ist dann nicht gut, wenn man sich dann so ein Gel reinballert, wo Fructose drin ist.
Nein, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Also dann bin ich einfach limitiert. Da kann man dann nicht sonderlich viel mehr machen, weil dann habe ich einfach die Problematik, ich sag mal, bei einer Fructoseintoleranz oder bei einer Fructosemalabsorption, da wird dann einfach, da haben wir genau an diesem Fructosetransporter ein Problem, dass der nicht richtig funktioniert. Und jetzt habe ich natürlich aber auch die Problematik, dass dann der Fructosetransporter funktioniert nicht. Der Glukosetransporter, der geht nicht mehr als ungefähr 60 Gramm pro Stunde. Das heißt, dann bin ich da einfach limitiert. Dann ist das Ding im Prinzip ein Stück weit durch für mich. Dann müsste ich natürlich gucken, dass ich eine reine Glukoselösung oder Maltodextrin-Lösung nehme, also irgendwas, was keine Fructose enthält und arbeite damit, kann dann aber eben einfach nur diese 60 Gramm pro Stunde zuführen. Weil sonst hast du einfach die Problematik, dann wird die Fructose nicht aufgenommen. Das führt dann sehr schnell zu ganz unangenehmen Magen-Darm-Problemen. Dann ist natürlich auch die Leistungsfähigkeit entsprechend durch.
Ah, krass. Okay, das war mir gar nicht so bewusst. Also wer Fructose nicht verträgt in der Form, hat tatsächlich einfach einen Nachteil. Der kommt dann einfach nur mit dem Glukose-Stoffwechsel, sage ich jetzt mal, hin und alles andere fällt hinten über.
Genau. Also ich sag mal, man könnte probieren, oftmals ist es so, dass die Menschen einfach eine gewisse, ich sag mal, Aufnahmegrenze an Fructose haben. Dass es nicht so ist, dass man gar nichts aufnehmen kann. Sondern dass man halt wirklich ganz, ganz langsam und behutsam, wie beim Train-the-Gut-Protokoll, von Mal zu Mal versucht, gehen vielleicht erstmal 5 Gramm, gehen vielleicht 10 Gramm und dann kann man sich so ein bisschen hochsteigern, bis die Athletin oder der Athlet merkt, jetzt ist so das Limit erreicht.
Okay. Bei dem Train-the-Gut-Protokoll finde ich auch einen sehr schönen Begriff dafür. Bis wann muss ich das denn eigentlich ausreizen? Also wenn ich jetzt sage, ich trainiere für einen Marathon. Hilft es mir da, wenn ich in der Lage bin, ich sag mal 120 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen oder reichen 80, 90 Gramm, was ich dann im Training trainiere? Ja. Also wie finde ich quasi diesen Deckel?
Ja, also bei einem Marathon in der Regel müssten die 90 Gramm, wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind hier nicht an der absoluten Weltspitze und selbst da ist es wahrscheinlich so, ich sag mal, dass so die 90 Gramm, 70, 80, 90 Gramm in der Regel ausreichen. Einfach weil die Länge nicht, das ist nicht lang genug.
Die zeitliche Länge.
Das ist wirklich zu einem, genau. Ja. Also das heißt, da ist der Kohlenhydratverbrauch insgesamt nicht entscheidend oder nicht hoch genug, dass es zum wirklich limitierenden Faktor werden könnte. Das bedeutet, wir gehen dann also mehr in den Bereich rein, Stimulierung des zentralen Nervensystems, Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit, Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. Und da brauche ich dann nicht zwangsweise die 120 Gramm. Die 120 Gramm zum Beispiel sind natürlich super interessant, wenn wir uns jetzt mal einen Langdistanz-Triathlon angucken. Das heißt, da habe ich 3,8 Kilometer Schwimmen, dann setze ich mich für 180 Kilometer aufs Rad und dann kommt der Marathon. Das bedeutet, das einzige Ziel, das wir hier haben, ist, die Speicher bis zum Marathon so voll wie möglich zu halten. Das heißt, beim Fahrradfahren wird also richtig ordentlich aufgeladen, dass ich mit möglichst vollen Speichern in den Marathon reingehe, damit ich dort dann entsprechendes Defizit zwischen Verbrauch und Zufuhr oder Verbrauch und Vorhandensein von Kohlenhydraten so gering wie möglich halten kann, dass ich auch hinten raus noch die entsprechende Pace halten kann. Bei einem herkömmlichen Marathon, wo wir einfach mal sagen, das sind zwischen, nehmen wir mal 2,5 und 4 Stunden irgendwo, sind wir normalerweise in einer Pace unterwegs, wo wir sagen können, die 90 dürften bei den meisten gut reichen. Wenn man es sicher wissen will, macht man einfach eine gute Leistungsdiagnostik, weil dann kann man natürlich auch den Substratverbrauch entweder berechnen, simulieren, messen, wie auch immer, und kann dann genau sagen, okay, bei der und der Pace bin ich vielleicht bei so und so viel Gramm Kohlenhydraten, die ich pro Stunde verbrenne. Und dann kann man sich das natürlich so ein bisschen zurechtlegen und eine gute Rennstrategie erarbeiten und sagen, okay, wir nehmen erstmal, also wir müssen erstmal auffüllen vor dem Wettkampf dann, kommen wir später nochmal drauf zu, gucken, wie viel verbrauchen wir während dem Wettkampf, wie viel versuchen wir danach zu legen, damit du einfach mit einer guten, stabilen Pace ins Ziel kommst und dein Wettkampfziel dann erreichst.
Okay, was hältst du von der Formel 1 Gramm Kohlenhydrate je Kilogramm Körpergewicht pro Stunde? Ja. Das geistert ja auch immer mal wieder so rum. Da wäre ich jetzt bei 65, 66.
Ja, also nicht viel, weil auf der einen Seite haben wir halt die Problematik, dass wir nicht über das Körpergewicht determiniert sind oder nicht begrenzt sind durch das Körpergewicht, sondern durch die Aufnahme im Darm. Das heißt, von daher müssen wir eher darauf schauen. Und auf der anderen Seite ist das halt eigentlich oder wirklich auch nochmal so ein Punkt der Intensität. Wie hoch ist meine Intensität? Wie hoch ist mein Substratverbrauch in unterschiedlichen Intensitäten? Das hat nicht unmittelbar etwas mit dem Körpergewicht zu tun. Es spielt natürlich rein, keine Frage. Also ich sag mal, jemand, der schwerer ist, verbraucht natürlich auch mehr Energie. Das heißt, der muss natürlich auch mehr Kohlenhydrate zuführen, hat dann streng genommen, natürlich, wenn wir jetzt wirklich auf Weltspitze gehen würden, einen gewissen Wettbewerbsnachteil, wenn er schwer ist, weil er natürlich nicht so effizient mit den Kohlenhydraten umgeht und, ich sag mal, bei gleicher Pace mehr Kohlenhydrate verbrennt als der leichtere Athlet. Das heißt, der leichtere Athlet hätte theoretisch rein, was den Kohlenhydratverbrauch angeht, noch Luft nach oben, was die Pace angeht. Und wäre dann entsprechend schneller. Also man kann das so als ganz grobe Richtlinie sehen, aber wirklich nur ganz, ganz grob.
Okay, also dann lieber im Training eben herantasten an so die obere Grenze, mit der man sich wohlfühlt, mit der man eben keine Magen-Darm-Beschwerden bekommt, wo man nicht ständig irgendwie aufs Dixi oder ins Gebüsch muss. Weil genau, die Probleme können ja sowohl absolut, oben als auch unten rauskommen. Also je nachdem, wie man die Gels und die Kohlenhydrate Getränke verträgt. Was hältst du von, bevor wir dann gleich zum Tapering kommen, von anderen Kohlenhydratformen im Training? Sei es Bananen, die auch gerne mal genascht werden beim Laufen. Nicht unbedingt jetzt, wenn die Intensität super hoch ist, aber bei so einem langen Lauf, haben auch viele Datteln dabei. Was hältst du davon? Funktioniert das? Wo sind da
die Vor- und Nachteile? Wie gesagt, testen. Kann funktionieren, gar kein Problem. Ich würde natürlich, ich sag mal, wenn man das jetzt Off-Season macht, kein Problem. Also einfach machen, wenn man es gut verträgt. Datteln finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig, weil da hast du natürlich einen sehr hohen Fructoseanteil erstmal mit drin. Die werden jetzt auch teilweise schwieriger verdaut. Du hast oftmals noch einen gewissen Ballaststoffanteil mit drin. Der hängt ja auch erstmal im Magen-Darm-Trakt fest. Aber wenn du es verträgst, alles gut, mach. Kein Thema. Wenn du Richtung Wettkampf kommst, würde ich immer spezifischer werden. Das bedeutet, dann nichts mehr probieren, was du nicht auch im Wettkampf nutzt. Oder ich sag mal, wenn du jetzt die ganze Zeit Bananen isst und dann sagst, im Wettkampf nehme ich Gels, dann ist es schon heißes Eisen, weil das kann ganz schön böse in die Hose gehen, im wahrsten Sinne in diesem Fall. Das heißt, da zum Wettkampf hin immer spezifischer werden, nicht nur mit dem Training, auch mit der Zufuhr und den Produkten. Von daher auch immer mein Tipp, informiert euch bitte, was wird an der Strecke ausgegeben. Möchte ich mich auf die Produkte verlassen, die an der Strecke ausgegeben werden, dann trainiert auch im Vorfeld schon damit. Oder habe ich so meine Marke, die ich gut vertrage, von der ich gut weiß, das klappt, dann nehmt das bitte mit und sagt nicht, ich trainiere mit Marke A, und nutze dann im Wettkampf Marke B. Das ist oftmals von der Zusammensetzung vielleicht gar nicht so viel unterschiedlich, aber es kann in der Verträglichkeit dir nachher wirklich deinen Wettkampf kosten. Und wenn du natürlich dann sagst, ich habe mich da jetzt Wochen und Monate drauf vorbereitet und ich schieße mich jetzt da einfach weg mit so einer Unachtsamkeit, dann ist das halt wirklich maximal ärgerlich, weil man kann es verhindern. Dann muss man aber auch noch gucken, Nahrungsmittel, Banane und Co., wie gut komme ich klar mit fester Nahrung beim Laufen? Weil das ist jetzt auch wieder beim Laufen, hast du natürlich auch immer so diese Auf-Ab-Bewegung. Da ist es natürlich auch schwieriger, generell zu trinken, zu essen und so weiter. Wie stark beeinflusst mich das in meiner Pace? Also muss ich da wirklich, ich sag mal jetzt übertrieben, von einer Dreier-Pace auf eine Sechser-Pace runter? Wenn das der Fall ist, dann würde ich vielleicht das, ja, kann man das im Training vielleicht mal machen, aber im Wettkampf würde ich mich dann eher auf andere Dinge verlassen. Also es ist einfach so eine Sache, die man testen muss. Grundsätzlich bin ich ein Freund, nimm einen Wettkampf nachher möglichst, also speziell ist beim Marathon, wenn du wirklich nur wenige Stunden unterwegs bist, möglichst wenig feste Nahrung zu dir, weil ich sag mal, solche Getränke und Gels und Co. kannst du einfach viel besser standardisieren und kalkulieren als echte Lebensmittel. Und umgekehrt würde ich wiederum sagen, außerhalb von Training und Wettkampf verlass dich auf möglichst viele normale Nahrungsmittel und wenig irgendwelche sonstigen Riegel und Späßchen.
Alles klar, sehr gut. Ich würde sagen, da haben wir das Training durchgespielt und können zum Tapering kommen, beziehungsweise zum Carboloading. Einmal ganz kurz erklärt, was ist Carboloading und warum ist es wichtig und wann sollte ich damit beginnen?
Ja, beim Carboloading geht es im Endeffekt darum, dass ich meine Glykogenspeicher, also die Kohlenhydratspeicher in meiner Muskulatur, kurzfristig super kompensiere. Das heißt, ich kann kurzfristig mehr Kohlenhydrate speichern, als dass ich eigentlich im täglichen Trainingsgebrauch erreichen könnte. Also das heißt, ich kann meine Speicher so ein bisschen überfüllen, sagen wir es mal so. Das ist also wie, wenn ich in einen Bus reingehe und normalerweise kann ich nur alle Sitzplätze belegen, aber heute stehen ganz viele draußen, wir drücken alle in den Bus rein, bis keiner mehr an der Bushaltestelle steht. Grundidee dahinter ist natürlich, je mehr Kohlenhydrate ich dann in den Muskeln habe, umso mehr Energie kann ich abrufen, umso mehr Energie habe ich auch hinten raus, um noch genug, ich sag mal, für einen Steigerungslauf zu haben oder Zieleinlauf oder wie auch immer. Grundsätzlich gibt es ja so ein bisschen diese Salt-In-Variante, wo wir einfach sagen, wir gehen erstmal 3-4 Tage komplett runter mit den Kohlenhydraten. Also man geht komplett raus, ist so im Bereich einer ketogenen Ernährung deutlich unter 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, über 2, eher 3 bis 4 Tage. Trainiert auch noch ordentlich dabei, ich sag mal, nicht super intensiv, aber so, dass die Kohlenhydratspeicher auf jeden Fall ein bisschen entleert werden. Und dann habe ich 2, maximal 3 Tage, an denen ich dann mich sozusagen mit Kohlenhydraten überlade und dann bekomme ich diesen Superkompensationseffekt hin.
Und das ist quasi in der letzten Woche?
Das ist dann die Wettkampfwoche, also genau. Also wenn jetzt Sonntag der Wettkampf ist, würde ich sagen, zurückgerechnet ist der Tag mit der höchsten Kohlenhydratzufuhr der Freitag. Bedeutet, wir fangen Donnerstag an, Freitag ist der höchste Tag, Samstag gehen wir wieder ein bisschen runter und Sonntag ist dann der Wettkampf. Und entsprechend ist dann Montag, Dienstag, Mittwoch sind dann so die, oder Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch sind die kohlenhydratarmen Tage. Funktioniert gut, ja. Birgt aber natürlich auch gewisse Risiken. Auf der einen Seite muss man sagen, dieser Wechsel von sehr kohlenhydratarm zu sehr kohlenhydratreich kann auch ganz gut deine Verdauung, ich sag mal, vor eine Herausforderung stellen. Man fühlt sich dann ziemlich stark aufgebläht. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, insbesondere so die ersten 1-2 Tage, weil wenn ich jetzt 4 Tage komplett auf Kohlenhydrate verzichte, dann muss mein Körper natürlich in dieser Zeit sehr stark auch auf den Fettstoffwechsel umschwenken. Und in dem Moment, also unser Körper arbeitet quasi immer nach dem Prinzip use it or lose it, werden auch die Enzyme, die für die Kohlenhydrataufnahme oder beziehungsweise für die Kohlenhydratverdauung zum Beispiel zuständig sind, stark runterreguliert. Und wenn ich jetzt auf einen Schlag mit ganz, ganz viel Kohlenhydraten komme, treffen viele Kohlenhydrate auf wenig Kohlenhydratenzyme. Und dann haben wir ganz schnell mal Blähungen, Bauchschmerzen, fühlen uns nicht wohl, sind super müde. Das ist dann so dieses Erschöpfungsding, ich sag mal so ein bisschen dieses Fresskoma, das man vielleicht so auch schon mal oder auch kennt aus dem Alltag. Und dann kann das natürlich auch zum Problem werden.
Ja. Um in deinem Bild zu bleiben, hat man dann einen übervollen Bus ohne Busfahrer?
Eher könnte man sagen, die kommen nicht mehr aus dem Bus raus. Also, eigentlich ist es mit dem Busfahrer ist es schon ganz gut, wenn man sagen würde, man fährt die jetzt zum Ziel, dann hat man den Busfahrer nicht. Ja, stimmt das. Also einen übervollen Bus, kein Busfahrer, alle bleiben im Darm und keiner kommt in die Muskeln sozusagen. Also so könnte man es tatsächlich beschreiben, ja. Man muss es probieren. Wenn man sich so ein bisschen die wissenschaftlichen Daten anguckt, dann ist der Vorteil nicht so riesig. Also ich persönlich bin ein größerer Freund davon, zu sagen, man macht so einen gewissen Frontload. Das heißt, ich gehe also schon so eine Woche vorher, ist immer so den Sonntag, Montag vorher, da fange ich schon mal an, viele Kohlenhydrate zu essen und bleibe dann unter der Woche auf einem relativ hohen Niveau. Also einfach ausgedrückt, ich mache meine Speicher voll und achte jetzt einfach in der letzten Woche drauf, dass ich die so voll wie möglich halte, auf eine Art und Weise, die ich gut vertrage, die ich gut verdaue, mit Lebensmitteln, die ich gut verdaue, wo ich einfach weiß, ich fühle mich dann auch am Sonntag recht wohl, wenn es dann tatsächlich zum Wettkampf geht. Weil ganz großer Fehler, den viele machen, wenn es dann auch so um dieses Carboloading geht, ist, die freuen sich dann natürlich nach 4 Tagen ohne Kohlenhydrate auf Kohlenhydrate und dann fangen die an, jeden erdenklichen Mist zu essen. Und dann vielleicht auch Dinge zu essen, die man in der unmittelbaren Vorbereitung nicht gegessen hat. Und wundert sich dann, warum man dann vielleicht doch Blähungen hat, Bauchschmerzen hat, einem übel wird, man nicht wirklich leistungsfähig ist. Und wenn man dann mit so einem vollen Bauch in so einen Wettkampf reingeht, das ist halt maximal unangenehm und auch nicht sehr leistungsproduktiv. Von daher würde ich auch immer raten, der letzte Tag vor dem Wettkampf, also den Samstag, da würde ich die Kohlenhydrate tendenziell schon wieder etwas zurückfahren. Ich bin ein sehr großer Freund von mit einem, ich sag mal, ich nenne es immer leichten Bauch in einen Wettkampf zu gehen. Also tendenziell lieber ein bisschen am Wettkampftag zu wenig zu essen als zu viel, weil dann kannst du das immer noch mit ein bisschen Gel und mit ein bisschen Sportgetränk ausgleichen. Aber wenn du halt einen richtig vollen Bauch hast, weil du dir noch ein Kilo Porridge reingehauen hast, 2 Stunden vorher und jetzt merkst, das vertrage ich vielleicht gar nicht, dann kannst halt nicht mehr viel dagegen tun.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, vor allen Dingen, wenn ich jetzt so bedenke, die übliche Pasta-Party am Abend oder am Tag vor dem Rennen, die ufert ja bei vielen komplett auch tatsächlich aus. Aber richtig, das muss ja auch alles wieder raus. Also du möchtest das ja vor dem Rennen, vor dem Startschuss, alles aus deinem Körper wieder raus haben. Und ja, im Zweifel geht das nicht, weil ja der Magen-Darm das gar nicht geschafft hat, über Nacht alles zu verarbeiten. Dann hat man im Zweifel ja auch die Speicher zwar voll, weil man genug geladen hat, aber nicht alles wieder raus, was man raushaben möchte. Und ein Punkt, der in meiner Theorie zumindest auch inzwischen gegen die Saltin-Diät, die du eingangs beschrieben hast, spricht, ist eben, dass wir heute ja die Möglichkeit haben, unterwegs so gut Kohlenhydrate aufzunehmen. Also die Saltin-Diät stammt ja aus einer Zeit, als man diese Kohlenhydratgetränke, diese Gels noch nicht in der Form hatte und man diese Überfüllung, sage ich mal, der Speicher irgendwie gemacht hat, um überhaupt durch den Marathon zu kommen, weil man im Zweifel gar keine Kohlenhydrate unterwegs aufgenommen hat. Also unser Chefredakteur Martin Grüning ist seine Marathon-Bestzeit gelaufen, ohne irgendwas unterwegs aufzunehmen. Da gab es keine Gels und Sonstiges. Er hat es zudem nicht vertragen, meint er. Also selbst Wasser unterwegs war schwierig. Aber genau, das gab es damals noch nicht. Und heute ist es ja so viel einfacher, weil man aus so vielen Produkten wählen kann und dann die Kohlenhydrate einfach unterwegs aufnehmen
kann. Also das kommt natürlich auch noch hinzu, auf jeden Fall.
Würdest du sagen, man muss vorsichtig sein mit der Menge an Kohlenhydraten, auch wegen Gewichtszunahme? Also gar nicht unbedingt, dass die Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden jetzt in der letzten Woche vor dem Rennen, sondern ich glaube, die Wasserbindung ist da auch spielt da auch eine Rolle. Also dass ich im Zweifel dann 1-2 Kilogramm oder vielleicht ist es auch weniger, weiß ich nicht, mit mir herumschleppe in Form
von gebundenem Wasser. Absolut. Also du hast natürlich in mehrfacher Hinsicht die Problematik. Auf der einen Seite, wie du gesagt hast, du hast vielleicht einfach noch sehr viel Darminhalt, noch sehr viel Darmvolumen, weil du jetzt am Abend zuvor die Pasta-Party ausgeufert hast. Das ist Gewicht. Das muss man ganz klar sagen. Dann bindet jedes Gramm Kohlenhydrate auch nochmal so circa 3-3,5 Gramm Wasser, je nachdem. Das ist auch Gewicht. Also wenn ich jetzt super kompensiere und sage, okay, ich speichere jetzt von mir aus nochmal, keine Ahnung, sagen wir mal 700 Gramm Kohlenhydrate und dann kommt zu jedem dieser Gramm Kohlenhydrate noch knapp 3 Gramm Wasser dazu oder 3 Gramm Flüssigkeit, dann sind das einfach knapp 3 Kilo, die es nach oben gehen kann. Das muss nicht immer sein, aber das kann schon schnell mal sein. Und jetzt wissen wir alle, 3 Kilo plus vielleicht noch mal ein halbes Kilo oder wie auch immer von meiner Nudelparty, 3 Kilo Gewichtsunterschied beim Laufen, das kann ein Universum sein. Also wenn du jetzt jemanden hast und sagst, okay, wir nehmen jetzt mal 3-4 Kilo ab, dann kommen die nachher und sagen, wow, es ist ein ganz anderes Laufgefühl. Und wenn du natürlich jetzt diesen Schritt umgekehrt hast, weil du vielleicht super kompensiert hast mit deinen Kohlenhydraten, was dir möglicherweise gar nicht den entscheidenden Unterschied bringt, aber du jetzt einfach auch mal 3-4 Kilo schwerer bist, wenn es blöd läuft, dann hast du dir damit keinen Gefallen getan. Also das muss man ganz klar sagen. Und das ist natürlich auch hier nochmal, sind das natürlich auch nochmal Dinge wie orthopädische Belastungen. Also wo du auch einfach sagst, okay, 42 Kilometer sind halt 42 Kilometer und ob du die mit einem 4-Kilo-Rucksack auf dem Rücken läufst oder ohne, macht halt auch einen Unterschied.
Macht Carboloading eigentlich bei allen Renndistanzen Sinn? Also auch wenn ich 10 Kilometer laufe oder sind da die Speicher ausreichend groß?
Also ich sag mal so, speziell, ich würde mal sagen, Carboloading macht je nach Leistungsfähigkeit eigentlich ab einem Marathon vielleicht Sinn. Also ich würde sogar sagen, selbst ein Halbmarathon ist noch nicht ganz entscheidend. Ich würde nur bei allen Distanzen einfach sagen, schau, dass du dich die Tage davor gut mit Kohlenhydraten insgesamt auflädst. Wir wollen jetzt hier keine Superkompensation, weil ich sag mal, so ein 10-Kilometer-Lauf ist, je nachdem, wo du dich befindest, aber irgendwo zwischen 30 und 60 Minuten. Da verbrennst du einfach nicht genug, dass das nicht irgendwie darstellbar wäre über die Kohlenhydratspeicher. Und von daher guck nur, dass du halt nicht mit leeren Speichern in so ein Rennen reingehst. Das ist so das Einzige, wo ich drauf achten würde.
Gut, Thema Carboloading haben wir damit abgeschlossen oder hättest du noch den einen?
Nee, eigentlich nicht. Also grundsätzlich ist natürlich noch wichtig, wenn man Carboloading auch betreibt, schaut, dass ihr ein bisschen Salz und ein bisschen Kalium mit ins Spiel nehmt, weil das sind einfach auch nochmal wichtige Mineralstoffe, wenn es um die Aufnahme der Kohlenhydrate geht. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das okay.
Okay, dann ab zum Wettkampf. Es ist Rennen morgen. Da ist es ja dann, du hast es auch gerade schon kurz angesprochen, nicht ratsam, einen riesen Porridge zu essen, sondern im Zweifel etwas underfueled ins Rennen zu gehen, damit man sich vom Magen-Darm-Trakt da nicht zu sehr belastet. Ist da dieser übliche Tipp, ein Brötchen mit ein bisschen Honig oder Marmelade, ist es das, was da wirklich am besten funktioniert und ratsam ist?
Nee, also kann man auf jeden Fall machen. Grundsätzlich am Wettkampftag selber würde ich jetzt mal sagen, schaut, dass ihr die letzte große Mahlzeit wirklich so ungefähr 3 Stunden weglegt. Also wenn ihr früh morgens startet, dann rechnet wirklich zurück und steht auch noch früher auf. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, so dass man einfach mal sagen könnte, okay, ich habe genug Zeit oder ich gebe meinem Körper auch genug Zeit, um zu verdauen. Dann ist natürlich noch wichtig, nichts essen, was ihr nicht im Vorfeld auch regelmäßig gegessen habt, von dem ihr wisst, ich vertrage es. Und dann muss man noch ganz klar dazu sagen, am Wettkampftag selber geht es nicht mehr um die Auffüllung der Muskelglykogenspeicher. Die Arbeit haben wir uns die Tage zuvor gemacht. Dafür war entweder das Carboloading da oder eben die sehr kohlenhydratbetonte Ernährung in den Tagen zuvor. An diesem Tag geht es sozusagen nur noch darum, die Leberglykogenspeicher nochmal aufzufüllen, weil die werden über die Nacht einfach platt gemacht, das ist dann so. Da habe ich so Platz für 70 bis 120 Gramm Kohlenhydrate. Die will ich wieder auffüllen. Ich möchte einen guten, stabilen Blutzuckerspiegel. Die Leberglykogenspeicher sind auch in erster Linie natürlich dazu da, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Dann kann ich eine Stunde vorher vielleicht nochmal irgendwie mit einem leicht verdaulichen Riegel, vielleicht auch mit der Banane reingehen. Da muss ich einfach gucken, was funktioniert hat. Und dann kann man zum Beispiel unmittelbar vor dem Start theoretisch entweder nochmal mit einem Gel oder es gibt ja solche Gel-Shots oder mit einem Getränk nochmal reingehen, dass man da nochmal irgendwie in der letzten halben Stunde so einen 0,5 Liter mit 30 Gramm Kohlenhydraten konsumiert. So in diesem Bereich würde ich gehen. Wichtig wäre einfach, schaut, dass die ein bisschen auch je nach Verträglichkeit die letzten Mahlzeiten oder am Wettkampftag selber nicht viele Ballaststoffe, nicht super fettreich, also nicht auf die Idee kommen, ja, jetzt mache ich mir hier noch, sagen wir mal, leckeres Rührei, keine Ahnung, mit Würstchen oder sonst irgendwas, sondern wirklich leicht verdaulich, was man eben einfach kennt. Baked Beans, genau. Baked Beans. Also das ist nicht optimal. Aber ansonsten so 3 Stunden vorher letzte große Mahlzeit, 1 Stunde vorher vielleicht noch kleiner Snack. Unmittelbar vorher dann nochmal Gel-Shot oder irgendwie sowas, was so den ein bisschen mit reinbringt.
Mhm. Alles klar. Jetzt werden ja die meisten, wenn sie einen Marathon laufen, nicht die Möglichkeit haben, dass sie Bottle Klaus ja. haben, der die Flasche anreicht, wie es bei Eliud Kipchoge der Fall ist. Oder auch Eigenverpflegung, das bieten die meisten Marathons an. Allerdings ist es halt unübersichtlich. Im Zweifel findet man seine Flasche nicht, die man dann dorthin stellt. Daher setzen die meisten, was ja auch am praktischsten ist, auf Gels. Nun haben wir vorhin besprochen, okay, so 80, 90 Gramm sind das, was man irgendwie so pro Stunde aufnehmen sollte. Wer weiß, dass so in einem Gel so in der Regel zwischen 25 und 40 Gramm Kohlenhydrate drin sind. Es gibt auch so Drink-Gels, die sehr viel Flüssigkeit haben. Da sind dann gar nur 20 Gramm Kohlenhydrate drin. Das heißt, man muss zwischen 4 und 3 Gels, sage ich mal, oder 2, wenn man die ganz großen hat, pro Stunde aufnehmen und entsprechend auch mit sich rumschleppen. Also da gibt es ja auch inzwischen verschiedene Möglichkeiten, die irgendwie an der Hose oder so zu befestigen im Laufgürtel. Aber das sind schon einige. Also wenn man so zurückdenkt, so früher haben die meisten gesagt, dann nehme ich mal so ein Gel pro Stunde und dann war es noch so ein kleines. Da haben wir ja jetzt inzwischen gelernt, okay, das reicht nicht aus. Also es ist schon wichtig, dass man entsprechend die Menge an Gels einfach irgendwie dabei hat, sich im Zweifel auch irgendwo nochmal anreichen lässt oder, wie du auch vorhin schon gesagt hast, schaut, was wird denn überhaupt bei dem Marathon angeboten an den Verpflegungsstellen, dass man da entsprechend weiß, okay, das ist Hersteller X, ich nutze Hersteller X auch im Training und dann weiß ich, was am Renntag auf mich zukommt. Aber das bedenken halt viele nicht, dass es wirklich eine Menge ist, die man dann beim Marathon braucht, wenn man 3, 4, im Zweifel 5 Stunden unterwegs ist. Hat man echt dabei. Und das hat auch nichts, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, das wirst du wahrscheinlich oder ganz sicherlich auch unterschreiben, auch nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun. Im Gegenteil, ich glaube eher, wenn man länger unterwegs ist, ist es umso wichtiger, dass man sich mit Kohlenhydraten verpflegt. Mhm. Weil die Weltelite ist nach 2 Stunden irgendwas durch bei den Männern, nach 2 Stunden 20 bei den Frauen. Da sind die Kohlenhydratspeicher reichen 1 Stunde oder so. Aber wer 3, 4, 5 Stunden unterwegs ist, der muss das zu sich nehmen, sonst macht das
absolut. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich sag mal, man hat ja, ich sag mal, je nach Leistungsfähigkeit wirklich ganz unterschiedliche Probleme. Wenn wir jetzt an die Weltelite gehen, da müssten wir halt gucken, grundsätzlich, wie kriegen wir möglichst große Mengen in kurzer Zeit unter? Und bei einem, da wären die 120 Gramm pro Stunde, weil da brauche ich dann vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel. Und bei den, ambitionierten Amateur-Hobbysportlern, wie auch immer, die halt mehrere Stunden unterwegs sind, das ist halt die Gesamtmenge, die nachher irgendwo vertragen werden muss. Es ist eine Menge, ja, muss man natürlich auf jeden Fall berechnen. Ich bin daher wirklich ein extremer Verfechter einer Leistungsdiagnostik, um auch den Substratverbrauch mal herauszufinden, weil das gibt einem schon eine riesengroße Erkenntnis, wie du dann mit deiner Verpflegung am Ende des Tages umgehst. Wenn du weißt, dass du in gewissen Pace-Bereichen so und so viel Kohlenhydrate, natürlich ist es auch nicht aufs Gramm genau, weil du kannst es nicht sagen, ist ja auch die Steigung der Straße oder wie auch immer, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber du weißt ungefähr, in dem und dem Pace-Bereich kann ich oder verbrenne ich so und so viel. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe vielleicht Probleme mit dem Durchkommen oder ich will erstmal nur durchkommen, dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Gels brauche ich auf die Stunde, wie viel brauche ich auf das Rennen, damit ich in dem und dem Zeitbereich reinkomme. Und dann kann das schon einen riesen Unterschied machen, absolut. Und von daher beschäftigt euch mit dem Thema unbedingt,
ja. Ja, ich glaube, wer jetzt den Podcast bis hierher gehört hat, ist auf jeden Fall interessiert und wird hoffentlich dann das eine oder andere umsetzen. Wir haben vorhin das Thema Hydration schon kurz angesprochen. Die ist natürlich dann auch im Wettkampf entscheidend. Da setzen die meisten dann natürlich auf die Wasserbecher, die angereicht werden. Da gibt's Wasser oder auch isotonische Getränke. Da ist meist nicht so viel drin und wenn man das nicht übt oder auch nicht richtig kann, nimmt man auch, glaube ich, oft oder gerne zu wenig auf im Rennen. Ne? Dann verschüttet man so einen halben Becher, der hat dann im Zweifel 100 Milliliter und dann ist man bei, 100, 200 Milliliter in der Stunde. Mein Ratschlag wäre jetzt, das zu üben, also dass ich wirklich in der Lage bin, möglichst den Becher ganz zu trinken oder im Zweifel noch einen zweiten. Wie stehst du zum Thema isotonische Getränke dann im Wettkampf?
Klar, das ist im Endeffekt natürlich wie das Gel. Nur eben hast du die Flüssigkeit gleich noch mit dabei. Mhm. Ich finde, man muss da ein bisschen immer unterscheiden, wer macht was und warum. Jetzt nehmen wir mal, also wir lassen die Weltelite jetzt mal aus und sagen, wir haben einen ambitionierten Sportler, der vielleicht eine 2 irgendwas laufen möchte. Mal eine 2,30 oder sowas. Das ist schon sehr, sehr gut. Da bist du schon, bist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut am Start. Aber das ist natürlich jetzt einfach mal eine Sache, wo du sagst, okay, da musst du das auch im Training einfach üben. Nehmen wir aber auf der anderen Seite vielleicht jemand, der sagt, okay, ich möchte irgendwo auf die 4,30 kommen, irgendwo in dem Bereich. Also da geht es in erster Linie darum, sich vielleicht mal einen Traum zu erfüllen. Man wollte schon immer, keine Ahnung, in Berlin mal mitlaufen oder sonst irgendwas und man möchte das mal schaffen und sich das selber beweisen. Die Zeit ist nicht das, was im Vordergrund steht. Dann empfehle ich grundsätzlich Punkt Nummer 1, nimm bitte jede Verpflegungsstation mit, die du finden kannst. Mhm. Und dann lauf dorthin. Ja. Halt kurz an, nimm vielleicht das Gel in den Mund, trink 1-2 Becher Wasser nach und lauf dann weiter. Die paar Sekunden, die du da verlierst, das ist weniger als das, was du vielleicht durch eine Leistungseinbuße, durch zu wenig Flüssigkeit und zu wenig Kohlenhydraten hinten raus bekommen würdest. Das bedeutet, stresst euch nicht an den Verpflegungsstationen. Das sind dann am Ende des Tages, ich meine, wir stehen ja da nicht keine 5 Minuten rum und quatschen an der Bar, sondern wir halten da kurz an, gehend vielleicht, trinken 2 Becher und dann geht schon wieder weiter. Das sind also wirklich nur ein paar Sekunden und die lohnen sich dann hinten raus. Natürlich, wenn es darum geht, ich bin sonst immer 2:30:04 gelaufen und ich möchte jetzt auf 2:29:50 kommen, dann ist natürlich jede Sekunde absolut wichtig. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man solche Dinge im Training einfach übt. So blöd das auch klingt, aber dann müsst ihr halt wirklich einen Tisch hinstellen irgendwo und da ein paar Mal dran vorbeirennen und trinken. Also, ja.
Ja. Ja, ja, das machen die Profis einfach, ja. Auch so, auch wenn die natürlich inzwischen aus ihren kleinen Fläschchen trinken. Klar. Aber auch das muss man eben üben, die bei Dreier-Pace zu greifen. Guter Punkt. Und das ist ja auch eigentlich der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der Grund, aus dem wir das Ganze überhaupt machen, dass wir gut durchkommen möchten, so gut wie möglich, um unser individuelles Ziel, ob es nun eben 2:30 oder auch die 4-Stunden-Marke sind, zu erreichen. Und die Zeit, die man im Zweifel beim Trinken, beim Gel aufreißen und Schlucken verliert, das macht man ja aus dem Grund, dass man eben nicht hinten raus komplett stirbt, dass man nicht vom Mann mit dem Hammer getroffen wird und dann ab Kilometer 30, 35, wie auch immer, gehen muss. Und das verhindert man eben, indem man genug Kohlenhydrate aufnimmt und genug Flüssigkeit auch aufnimmt, weil das ist auch so ein Ding, irgendwann kommen die Krämpfe, da würde ich sagen, das hat viel mit Salz und Hydration zu tun, vielleicht auch generell mit dem Fitnessniveau, fehlen im Zweifel lange Läufe, keine Ahnung, das spielt natürlich alles irgendwie zusammen, das ist nie nur der eine Grund, aber je besser man da trainiert ist, je besser man die Kohlenhydrataufnahme und die Flüssigkeitsaufnahme dann trainiert hat und dann auch ausführt, desto besser kommt man durch. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen möglichst gut mit Freude so einen Marathon zu Ende bringen. Und das ist für die einen eben, wenn sie es schaffen, in unter 2,5 Stunden und für die anderen, absolut, wenn sie es schaffen, ja, in 4-5 Stunden. Genau. Und das ist ja der einzige Grund, aus dem wir es letztlich machen. Also man kann auch einen Marathon ohne Gels laufen.
Genau, das ist halt immer wieder der Punkt, wenn du dann irgendwann bei Kilometer 36 merkst, okay, es geht einfach nichts mehr. Dann würdest du dir wünschen, hätte ich doch bei Kilometer 16 mir einfach diese 10 Sekunden Zeit genommen.
Ja, und du hast gesagt, nehmt schon die erste Verpflegungsstation mit. Es ist wahrscheinlich auch wirklich entscheidend, dass man über den gesamten Zeitraum dann gleichmäßig die Energie aufnimmt und nicht denkt, okay, ich fange bei Kilometer 15 erst damit an, sondern schon vorher gleichmäßig, das peu à peu.
Genau, immer, also das ist ganz wichtig. Nicht erst in irgendeiner Weise anfangen, wenn es zu spät ist, wenn man merkt, boah, jetzt habe ich den Leistungseinbruch, jetzt tut's weh, jetzt wird's problematisch, sondern starte da. Also ich sag mal, man kann ja, wenn man sich, ich sag mal so, die Strecke mal anguckt, auch mal so ein bisschen, angenommen, ich will jetzt, sagen wir mal, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir nehmen. Ich habe Gels mit 30 Gramm pro Portion. Dann weiß ich, alle 20 Minuten in etwa brauche ich so ein Gel. Dann gucke ich mir vielleicht auch mal an, wir müssen das jetzt nicht minutiös planen, aber dann gucke ich mal an, auf der Strecke, wo sind vielleicht die Verpflegungsstellen, und dann kann ich mir ja so ein bisschen mal durchrechnen, an jeder Stelle nehme ich Flüssigkeit zu mir und an den und den Stellen kommen dann die Kohlenhydrate vielleicht noch dazu. Und dann habe ich auch schon mal, das hilft auch unglaublich mental, weil dann habe ich so einen Plan und dann kann ich das einfach im Kopf abarbeiten. Sagen, okay, jetzt, ich hangel mich in Anführungsstrichen von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation, erfülle dort eine Aufgabe und die nächste Aufgabe ist einfach, ich komme zur nächsten Station. Und dann schwuppdiwupp kommt man irgendwann auch durch. Und das ist dann halt für viele auch ganz, ganz hilfreich, wenn man da genau weiß, was zu tun ist, wenn man einen Plan hat, wenn man so eine Rennstruktur hat für sich einfach mal. Insbesondere dann, wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, wenn man vielleicht nicht zu den 2:30 Läufern gehört, sondern eher zu den 4 Stunden, man versucht mal die 4 Stunden irgendwie zu knacken, dann ist es auch mental einfach super hilfreich, wenn man da so ein bisschen eine Struktur, eine Idee hat.
Ich wollte dich eigentlich fragen, was glaubst du, wie viel Zeit man gewinnen kann, wenn man sich gut verpflegt? Aber vielleicht ist die Frage andersrum besser gestellt. Was glaubst du, wie viel Zeit verliert man, wenn man sich nicht richtig verpflegt?
Oh, das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Das kommt so stark auf den Fitnesszustand an. Und da sind wir dann halt wieder auch bei dieser Geschichte mit der Leistungsdiagnostik. Wenn wir da zum Beispiel einfach sehen können, wenn ich jetzt 90 Gramm pro Stunde vertrage und da weiß ich, ich laufe eine Pace von XYZ, und wenn ich jetzt auf 120 hochkommen könnte, habe ich einen Puffer von 1,2 km/h oder wie auch immer, wo ich vielleicht noch was machen könnte, ohne dass ich dann hinten raus komplett einbreche, weil ich mich gut mit dem Kohlenhydrat versorgt, dann ist es einfach ganz unterschiedlich von Person zu Person. Aber das kann natürlich schon mehrere Minuten ausmachen. Oder im schlimmsten Fall, wie du es auch gesagt hast, kann das natürlich auch bedeuten, nach Kilometer 34, 36 ist dein Tag gelaufen.
Wandertag.
Und dann, genau, dann ist es halt bitter.
Ja, sehr, sehr gut. Cool, ich glaub, wir haben alles besprochen, was man zum Thema Kohlenhydrate als Läuferin, als Läufer wissen muss. Und haben, glaube ich, ziemlich gut herausgearbeitet, wie man das im Training und im Wettkampf entsprechend umsetzt, um möglichst gut zu finishen, entsprechend seiner eigenen Zielsetzung. Würdest du dem Ganzen noch irgendwas hinzufügen wollen? Vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wenn du so im Langdistanz-Triathlon unterwegs bist?
Ja, also wie gesagt, grundsätzlich übt die Verpflegung. Übt die bitte unbedingt, das ist das Allerwichtigste. Macht keine Experimente, egal ob es jetzt ein kleiner Volkslauf ist oder der erste Marathon oder der Versuch, irgendwas durchzukriegen oder eine persönliche Bestzeit. Aber übt die Dinge im Training, nutzt die Zeit, seht die Verpflegung als wichtigstes oder als wichtiges Instrument eurer Leistungsfähigkeit an. Macht keine Experimente im Vorfeld mehr und dann kriegt man das in der Regel auch gut gestemmt und gut ins Ziel.
Alles klar. Philipp, vielen Dank dir. Wenn die Leute jetzt feststellen, oh, der hat ziemlich gutes, smartes Zeug von sich gegeben, von dem möchte ich mehr hören und mehr wissen. Wie können sie Kontakt zu dir aufnehmen? Wo können sie mehr über dich erfahren?
Ja, die einfachste Sache wäre über meine Website oder über Instagram. Beides heißt From Lab to Track, also vom Labor auf die Strecke. .de entsprechend oder dann bei Instagram einfach mal eingeben, da werdet ihr mich dann finden. Genau, das ist, glaube ich, die einfachste Variante.
Perfekt. Vielen, vielen Dank, Philipp. Danke für deine Expertise, danke für deine Zeit und genau, bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.
So, da war doch jetzt auf jeden Fall ganz viel handfeste Information dabei und auch hoffentlich sehr viele wertvolle Tipps, die ihr mit in euer Training und die Vorbereitung auf den nächsten Wettkampf nehmen könnt. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns und hoffen auch, euch wieder in diesem Podcast begrüßen zu dürfen bei der nächsten Folge. Wenn noch nicht geschehen, dann abonniert uns sehr gerne, dann verpasst ihr auch die neueste Folge auf gar keinen Fall. Bis dahin, in diesem Sinne, tschüss und wir hören uns.